Con Spirito, der Podcast des Hauses der Musik Innsbruck. Mein Name ist Wolfgang Laubichler, heute aus dem Mozarteum in Salzburg. Mein Gesprächspartner ist der Geiger Benjamin Schmidt. Benjamin, du bist einer der führenden Geiger deiner Generation. Was dich von anderen unterscheidet, ist die Bandbreite deines Repertoires. In deinem Fall sprechen wir dann nicht nur von klassischer Musik, sondern auch von Jazz. Du spielst beide Genres auf höchstem Niveau und hast auch schon für Aufnahmen in beiden den Preis der deutschen Schallplattenkritik erhalten. Wie kam es zu deinen vielseitigen stilistischen Begabungen und Interessen?
Nun, ich bin froh, dass du das verschiedene Repertoire ansprichst, weil es geht ja immer um verschiedene Stile. Und du hast von Barock bis zeitgenössisch genannt, das ist richtig, da habe ich überall irgendwo meine Fußstapfen drinnen, aber bei Gott auch nicht überall in diesen Gebieten. Und auch im Jazz habe ich mir meine Ecken gesucht, die ich gut bedienen kann, die ich liebe und die ich sinnvoll als professioneller Musiker bringen kann. Der Jazz ist natürlich ein Sonderfall, das ist richtig. Das ist vermutlich auch das, was mich von anderen Geigern unterscheidet, dass ich diesen Bereich in einer Stilschublade für mich noch mit dabei habe. Aber auch im Jazz geht es natürlich um Vertiefung und seriöse Behandlung eines bestimmten Musikstils. Man darf nicht vergessen, dass man ja auch die Geige im Grunde völlig anders behandeln muss, wenn man einen Bach oder einen Corelli oder einen Bieber spielt und wenn man einen Ligeti spielt oder auch einen Brahms. Immer muss man sich jeweils auf verschiedene Stile einlassen, musikalisch, empirisch und auch spieltechnisch. Und beim Jazz ist halt die große Unbekannte normalerweise für die Klassiker die Improvisation. Und die habe ich früh aufgesogen als Kind. Und wie das alles auf eine Biografie einströmt, das kann ich dir heute gar nicht genau sagen. Vielleicht ist es auch gut so, dass das Leben so seine Stücke spielt. Bei mir war Jazz und Improvisation von Anfang an inkludiert. Das war bei uns auch sozusagen im Familienhaus dabei. Das wurde gemacht, damit wurde beschäftigt und das wurde auch gehört auf Platten. Und da habe ich als Kind relativ schnell auch meine Faszination darin gefunden, ohne dass das die Klassik irgendwie tangiert hätte, die klassische Ausbildung. Und so bin ich ein bisschen sozusagen bilingual aufgewachsen musikalisch, schon als Kind. Und diese Faszinationen haben mich einfach nicht mehr loslassen. Ich denke, dass beides großartige, für mich die großartigsten Kunstformen in der Musik sind, nämlich Klassik und Jazz. Und dass jede ihre eigenen Welten hat, dass es aber natürlich auch Schnittpunkte gibt, die ich versuche auszuloten, wobei das nie mein erstes Ziel war, die beiden Welten, jetzt weiß Gott, wie miteinander zu verbinden, denn ich glaube, die große Klassik besteht wunderbar auch für sich, so wie sie sich 500 Jahre lang entwickelt hat, und auch der Jazz ist eine kongeniale eigene Kunstform. Mich interessieren beide und dann gibt es eben auch so wunderbare Schnittstellen, die ich natürlich hin und wieder benütze, um musikalisch neues Terrain zu betreten.
Aber gab es Lehrer, die dir in der Ausbildung im Jazz geholfen haben, oder war das alles autodidaktisch?
Nein, das war ganz und gar nicht autodidaktisch. Also wie gesagt, in der Klassik ging es ja sozusagen seinen ganz normalen Weg. Und im Jazz habe ich relativ früh auch in der Familie schon mit meinem Vater einiges lernen können, der früher aber nur als Amateur Jazzmusik gemacht hat, aber das doch relativ leidenschaftlich und da ganz gut Bescheid wusste, worum es geht und vor allem gute Platten zu Hause hat. Und da hat man sozusagen die ersten Schritte sehr gut lernen können, wie er das jetzt auch mit den Enkeln weiter noch macht. Und ich habe dann als Bub, also als 10-Jähriger in etwa, auch erste Jazzmusiker getroffen, die mir gleich sehr viel vermittelt haben. Und im Jazz ging es dann so weiter. Ich habe allerdings nie Jazz studiert. Dazu fehlte dann doch die Zeit. Das wäre eine Entscheidung gewesen in einer Zeit, wo bei mir alles voll war mit klassischer Entwicklung und mit klassischem Karriereaufbau und mit Wettbewerben und mit dieses ganze 8 Stunden am Üben-Ding war damals natürlich total am Laufen. Habe ich also nichts übereinander gebracht, aber mein Alltag im Studium, das war bei mir im Alter von 15 bis 22 in etwa sah in der Wiener Zeit zum Beispiel so aus, dass ich tatsächlich weite Teile des Tages für mich in diesem engen Kammerl geübt habe, einfach um das Geigespielen so gut als nur und so perfekt als nur irgend möglich zu erlernen und weiterzutreiben. Das war die ganz große Leidenschaft. Da konnte mich damals auch gar nichts davon abhalten. Und abends ging ich meistens zu einem Bassisten, mit dem ich sehr viel gespielt habe. Das war ein Amerikaner damals. Und wir haben dann zu zweit, aber auch in der Band, mehr oder weniger das ganze Realbook immer rauf und runter gespielt und uns so die Sachen einverleibt und zusammen Platten gehört und gute Musiker getroffen, zum Teil auch Gigs gespielt. Und ich denke, dass es im Jazz sehr darum geht, viel zu hören. Ich habe damals auch viel transkribiert und vor allen Dingen möglichst immer mit Leuten zu spielen, die besser sind als einer selbst. Und dann wächst man in dieser Welt sehr schön weiter. Aber natürlich wären auch beides Gebiete, die ein Leben ausfüllen würden. Ich habe irgendwie die Krux oder das Glück, zu beiden Zugang gefunden zu haben. Und ich denke schon, dass das inzwischen meine musikalische Persönlichkeit sehr stark ausmacht, dass ich klassische Musik spielen kann mit dem Knowledge eines Improvisators dahinter. Und die Improvisation verstehe ich so eigentlich als ein Experimentierfeld, als eine Spielwiese zwischen Komposition und freiem Spiel. Wenn man sagt, eine gute Komposition muss immer auch etwas von einer Improvisation haben, so als wäre sie im Moment geschaffen, das gelingt ja manchmal, dann muss man umgekehrt auch sagen, dass eine Improvisation, wenn sie wirklich gut gelingt, auch wie eine Komposition dastehen kann. Und dieses Experimentierfeld hat mich immer sehr belebt und auch nach wie vor kann ich mir ein Leben ohne Improvisation in meinem musikalischen Dasein nicht vorstellen. Ich finde es ganz wunderbar, auch für sich oder auch am Podium weiterspielen zu können, wenn das Notenblatt zu Ende ist. Das ist für mich eine wesentliche Conditio als Musiker, eigene Noten auch zu produzieren. Und da glaube ich, dass die Improvisation das wichtigste Experimentierfeld ist, um dann sich auch auf eine Komposition einzulassen. Ich denke an große Jubilare wie Beethoven oder auch Bach, die hier auch als Improvisatoren ganz bekannt waren und über die Improvisation sicher viel von ihrem kompositorischen Schaffen überhaupt erst erlangen konnten.
Die meisten klassisch ausgebildeten Musiker haben weder einen Bezug zum Jazz oder zur Improvisation allgemein. Und das, obwohl die Improvisation auch in der älteren klassischen Musik durchaus eine Bedeutung hatte. Warum ist das so?
Das ist ein Zustand, der sich vielleicht leider so entwickelt hat mit der Weiterentwicklung und extremen Spezialisierung auf Instrumentelles bei uns Musikern, bei uns Interpreten, bei uns Geigenspielern, bei uns Pianisten, die wir früher alle komplette Musiker sein mussten, um zu überleben. Das Notenschreiben, das Notenarrangieren, das Noten für sich beanspruchen und auch selber Noten zu schöpfen, war ganz natürlich für die Musiker bis zum späten 19. Jahrhundert, würde ich einmal sagen. Und hier haben sich fast alle Spieler auch über die Improvisation der Komposition genähert. Das ging dann irgendwann verloren, nachdem vielleicht auch die spieltechnischen Anforderungen für die Instrumente so groß waren, dass man eigentlich ein ganzes Leben damit verbringen muss, um das überhaupt zu meistern. Und auch die Komponisten haben sich vom Instrument sehr oft verabschiedet und waren dann plötzlich nur noch Komponisten. Ich bedauere das ein bisschen, denn die gegenseitigen Bezüge gehen da durchaus auch ein bisschen verloren. Und ich kann es nur noch einmal sagen, ich denke, dass eine Sprache ohne Improvisation, eine Sprache ohne Dialekt, eine Sprache ohne Gegenwart, ohne Hier und Jetzt nicht überleben würde. Und das sehe ich für die Musik auch ein bisschen so, dass wenn man lebendiger Musiker sein will, dann sollte man sich der Komposition oder der Improvisation in irgendeiner Form auch hingeben oder sich damit beschäftigen, denn es ist die Ursuppe des Musikmachens, eigene Töne in die Welt zu setzen.
Denkst du, dass die Improvisation wieder mehr in den Lehrplänen der Ausbildungsinstitutionen Platz finden sollte?
Das denke ich schon und ich tue auch was dagegen. Ich habe hier auch am Mozarteum auf unserer Universität neben meiner Violinklasse auch einen Improvisationslehrgang als Wahlpflichtfach laufen und den mache ich auch sehr gern und der hat auch reges Interesse und ich glaube, dass ich hier schon sehr viele junge Geiger und Geigerinnen, zum Teil kommen auch Cellisten oder Gitarristen hier rein, manchmal auch Pianisten oder es war auch schon eine Harfe da. Doch Wege zur Improvisation oder zu dem, was der Jazz, was den Jazz ausmacht, leiten konnte oder ihnen aufzeigen konnte. Und auch nach all den Jahren kommen da oft sehr positive Reaktionen, dass auch so ein kleiner Lehrgang wirklich Brücken baut zwischen musikalen Stilen, zu denen man sonst vielleicht keinen Zugang hätte. Und dass für mich halt eine aufgeschlossene Haltung und auch eine gewisse Kompetenz im Jazzbereich ein Musikerleben nur reicher machen kann. Ganz egal, wo man seine Spezialisierungen dann sucht. Ich bin also ganz weit davon entfernt, hier jedem zu sagen, er muss jetzt mit Improvisation auf die Bühne gehen. Aber es ist ja auch kein Mysterium zu improvisieren. Nur man muss sich dem stellen und es gibt verschiedene Techniken und die kann man lernen. Es gibt sehr viele Tools. Und dann geht es natürlich sehr viel um ein Bewusstsein, auch das anders funktioniert, als wenn ich bis an die Zähne bewaffnet mit der Kreuzersonate auf die Bühne gehe und dann abliefere. Das ist in der Improvisation und im Jazz natürlich anders. Da muss man den Moment hereinlassen. Da muss man auch, wenn einmal spontan nichts passiert, es zulassen. Und man darf nicht auf die Bühne gehen und versuchen, gleich mal alles zu beweisen, sondern man muss die Dinge auf sich zukommen lassen und dann entstehen aus dem Moment heraus oft ganz wunderbare Dinge. Also ich sage das alles, weil ich glaube, dass unser Leben sehr aus Improvisation besteht und bestehen muss, ob wir jetzt Familie haben, Kinder versorgen oder ein Fußballspiel anschauen. Überall wird großartig improvisiert, damit etwas Besonderes geschieht. Und diese Energie kenne ich in der Musik auch und ich kann sie allen nur ans Herz legen, weil das eine wunderbare Energie ist, die etwas Zusätzliches noch zu einem perfekt gespielten, notierten Ton ist. Und so denke ich, dass auch die Ausbildung darauf in gewissem Maß eingehen sollte. Und das wurde sicher im letzten Jahrhundert wahrscheinlich oder zumindest seit dem Zweiten Weltkrieg auch in der Ausbildung eher vernachlässigt. Man kann nur gewinnen, wenn man auch über die Improvisation einige Parameter kennenlernt.
Am Klavier gibt es ja einige interessante Musiker, die in beiden Welten zu Hause sind, etwa Friedrich Gulder, André Previn, Keith Jarrett. Wie schaut es da auf der Geige aus? Bist du vielleicht der Einzige?
Also ich fürchte ja, aber ich bin sicher nicht der Einzige, der improvisiert und Noten spielt, ganz und gar nicht. Die Welt ist groß und es gibt fantastische Talente überall. Aber ich kenne ein paar sehr, sehr gute Jazzgeiger und ich kenne eine Vielzahl von ganz großartigen klassischen Geigern. Aber dass ich jetzt einen Solisten kennen würde, der auch wirklich in Jazz-Genres zu Hause ist und improvisieren kann, ist mir jetzt nicht bekannt. Aber jeder hat so, glaube ich, auch immer wieder seine Spezialecken, die er bedienen kann, über den Tellerrand hinaus. Und das finde ich auch für ein Leben und für ein Musikleben ganz wichtig, dass man neben seiner Spezialisierung vielleicht auch ein anderes Gebiet pflegt. Und das machen die Kollegen natürlich schon. Aber ich glaube, ich bin da relativ alleine auf weiter Flur, solistische Konzerte auf der ganzen Welt zu spielen und daneben auch Sinnvolles im Jazz produzieren zu können. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass für mich die Beschäftigung mit Improvisation und mit zeitgenössischem Jazz, aber auch mit klassischem Jazz im Laufe meines Lebens eigentlich immer wichtiger wird. Auch wenn ich von der Klassik nie lassen werde, dazu ist 400 größtes Geigenrepertoire zu stark. Aber dieses in der Früh aufstehen und sich erstmal fragen, was mache ich heute, wozu habe ich Lust? Diese essentielle Frage, letzten Endes auch über wer sind wir und was ist das Sein und welchen Sinn hat vielleicht das Sein? Diesem Sinn kann man mit dem Freiräumen des Jazz ganz wunderbar begegnen. Und in der Klassik hat man dann doch auch vieles irgendwann mal gemacht oder auch 70 oder auch 140 Mal gemacht und manchmal vielleicht sogar auch ganz gut. Aber im Jazz gibt es dieses Neuland, das man betreten kann, voller Faszination, voller Staunen und das eigentlich jeden Tag. Das ist ein Grundsatz, der mich sehr fasziniert und ich glaube, der leitet mich auch hier meine Leidenschaften im Jazz noch zu vertiefen. Aber mich reißt es ja immer hin und her. Also ich komme jetzt gerade vom Unterrichten hier mit meiner Klasse, die spielen alle so großartig und ich habe mit so großartiger Literatur zu tun und mit Stücken, die ich in- und auswendig kenne, kann ich mich gemeinsam mit meinen Leuten so derartig begeistern und bin wirklich befriedigt nach einer langen klassischen Session oder oder auch wenn ich zu Hause 5 Stunden lang Brahms-Konzert übe. Für mich gibt es nichts Schöneres. Naja, ich habe eben irgendwie das Glück, Zugang zu beiden zu haben und versucht, da auch etwas Sinnvolles für mein Publikum zu gestalten.
Apropos Publikum, interessiert sich ein klassisches Publikum eigentlich für Jazz und umgekehrt ein Jazzpublikum für Klassik? Was sind so da deine Erfahrungen?
Das sind lange Erfahrungen, die sich bei mir inzwischen über 40 Jahre hinziehen oder zumindest 30 aktive Bühnenjahre. Und ich kenne sehr wenig Ressentiments in den beiden Genres. Ich glaube, dass das heutige Konzertpublikum sehr aufgeschlossen ist, nicht nur gegenüber Jazzmusik, sondern verschiedensten Musikformen. Das ist, unsere Welt wächst halt doch immer mehr zusammen, ob wir das wollen oder nicht. Und wir beschäftigen uns gerne mit anderen Kulturen. Und so ist es in der Musik auch. Und es ist nur allzu befruchtend. Die ganze Musikgeschichte ist eine einzige Geschichte von gegenseitigen Überschneidungen und Erneuerungen von Kulturen. Nun, ich denke also auch, dass jetzt speziell in unserer Zeit, in der sich so viel wandelt, auch im Konzertleben, nicht zuletzt bedingt jetzt durch Corona, der ganze Formate komplett durcheinander wirbelt und ein Umdenken, das vielleicht an manchen Ecken schon notwendig war, jetzt fast erzwingt, auch neue Konzertformate und ein neuer, frischer Zugang zu verschiedenen Arten von Musik durchaus Berechtigung finden wird und neuen Sinn finden wird. Ich gehe selber ständig gern ins Konzert und habe immer neue Ideen auch für Formate. Und mich juckt es also in allen Fingern, auch hier Neuland zu betreten und dem Publikum Neues zu bieten, was eben Klassik und Jazzmusik beinhalten würde. Auch wenn, ich es noch einmal sage, ich nicht vorhabe, die beiden Genres miteinander zu verbinden. Aber wie Leonard Bernstein so großartig gesagt hat, gibt es eh nur gute Musik und weniger gute Musik und nicht Klassik und Entertainment oder sonst was, sondern das hat also alles nur eine Frage des Wie und der Qualität und man kann das sehr gut auch nebeneinander stellen und konsumieren und ich glaube, dass es auch viel Konzertpublikum gibt, die in einem reinen klassischen Konzert durchaus langweilig wird und das muss man vielleicht auch gar nicht nur kritisch hinterfragen, sondern das ist vielleicht auch eine Realität, die ihre Berechtigung hat und wir leben in einem so reichhaltigen Kulturfundus, dass ich sinnvolle Gegenüberstellungen von verschiedenen Genres für ein Konzert nur empfehlen möchte und auch selber gestalten möchte. Und dazu habe ich in meiner Biografie wirklich auch die Möglichkeit und ich glaube, dass man dadurch auch wieder ganz neue Publikumsschichten ansprechen kann und vielleicht auch, meine Person betrifft, ein ganz persönliches Publikum sich aufbauen kann, was ich in verschiedenen Konzertwelten auch schon festgestellt habe. Und insofern freue ich mich sehr auch auf dieses Publikum, das Klassik und Jazz auch nebeneinander genießen kann. Ich möchte damit nicht ausschließen, dass ich, so wie heuer, einige Male auch einen ganzen Beethoven-Zyklus mal spiele. Aber mein Publikum weiß eben auch, wir werden übrigens auch hier in der Klasse heuer noch alle Bach-Solosonaten gemeinsam aufführen mit meinen Schülern, weil auch dieses Opus heuer ein großes Jubiläum feiert, nämlich 300 Jahre Publikation. 1720 in Köthen ist das rausgekommen. Und das wäre doch zu schade, den Bach hier neben dem Beethoven zu vergessen in so einem großen Jubiläum. Das ist ja für uns das Alte Testament der Violinkunst. Aber zurück zu Beethoven. Mein Publikum weiß eben auch, wenn ich einen Beethoven-Zyklus spiele, dass ich mit einem gewissen Improvisationsgeist, mit einem gewissen Kompositionsgeist, mit einem gewissen Feeling für Puls und Swing, den es eben bei den Diabelli-Variationen oder beim Mozart-Konzert auch gibt in anderer Form, komme. Sie wissen auch, dass ich zu Beethoven einen durchaus sehr harmonischen Zugang habe. Also meine Analyse findet sehr auch über die Harmonik jeweils statt. Das ist auch eine Konsequenz aus meiner ständigen Beschäftigung mit Jazz. Und insofern glaube ich, dass sich die Dinge sehr schön befruchten können und dass mein Publikum bewusst oder unbewusst auch diesen modernen Beethoven von mir hören möchte und auch bekommt. Mir geht es darum, alte Musik so zu spielen, als wäre sie frisch und als wäre sie neu und als wäre sie essentiell für uns. damit rede ich jetzt über Beethoven, und dass sie neue Interpretationen und Frischzellenkuren brauchen. Und neue Musik, auch ganz zeitgenössische, auch ganz abstrakte Musik, so klingen zu lassen, als wäre sie schon lange archetypisch in uns auch vorhanden gewesen. Das ist so eine grundsätzliche Herausforderung, der ich mich als Interpret sehr gern stelle.
In unserem Konzert spielst du mit Georg Breinschmidt und Thomas Gansch. Mit beiden spielst du schon seit langen Jahren. Kannst du uns sie beide beschreiben, menschlich und auch künstlerisch?
Sehr gern. Also das Trio macht mich sehr glücklich. Wir haben jetzt seit einiger Zeit dieses Projekt laufen und über allem steht, dass da drei sehr starke Musikerpersönlichkeiten zusammenkommen und miteinander können. Also da ist an Virtuosität wahnsinnig viel da von allen dreien, an instrumentellem Knowledge und Background. Alle haben auch einen klassischen Background, mehr oder weniger, aber und wir sind natürlich auch alle drei Österreicher, wir kennen hier auch die Volksmusik und die Musiksprache und die Musikkultur in diesem Land sozusagen von der Pike. Jetzt zu den Einzelnen. Der Thomas Gansch ist für mich ein Unikum, einer der besten Trompeter der Welt, ohne Frage. Vor allem einer, der seine ganz eigene, wunderbare Ästhetik als Künstler gefunden hat. Die pendelt zwischen perfektem Trompetenspiel, ungetrübten und unverschnörkelten Melodiemöglichkeiten, großartiger Improvisation und dann ein Mensch, der als Entertainer auf der Bühne einfach nur großartig ist und der sich auf der Bühne so zu Hause fühlt, wie man sich das nur wünschen kann und der sein Publikum im Handumdrehen wirklich gefangen nimmt und auch bestens unterhaltet. Der Thomas Gansch ist für mich jemand, der auf der Bühne die richtige Art von Humor liefern kann. Das wird ihm inzwischen auch nachgesagt. Das ist ein großes Plus und seine große Kapazität, aber als Musiker ist er halt auch jemand, der wirklich aus dem Moment heraus Melodien sucht, findet und großartig auf Stimmungen reagieren kann. Ich bin voll der Bewunderung für Thomas und genauso für Georg, den ich noch besser kenne, mit dem ich glaube ich seit 30 Jahren musiziere, Georg Breinschmidt, der vermutlich virtuoseste Jazz-Kontrabassist in unserem Land, wenn nicht auf diesem Planeten, der ganz verrückte Sachen macht und der auch so großartig seinen eigenen Weg gefunden hat als Musiker und sich das nicht immer leicht gemacht hat, aber der meiner Meinung nach jetzt auch in der Hauptsache seine eigene Musik spielt. So weit muss man mal kommen und er hat ein enormes Oeuvre geschaffen und er ist ein Tier auf der Bühne. Er inspiriert mich mit jedem Ton, den er spielt. Menschlich sind die beiden extrem locker drauf, muss ich sagen. Und es ist für Blödeln in der Probe genug Platz, großartig. Und das kommt aber alles dann irgendwie organisch in die Musik rein. Das ist kein Nebeneinander, sondern wir wollen das, was wir als Musiker machen, wirklich genießen. Und deswegen wollen wir uns auch als Menschen in diesen Situationen genießen. Und das gelingt diesem Trio. Auf jeden Fall etwas Einzigartiges, was sehr viel positive Energie verstreut.
Wie funktioniert in so einer Besetzung eigentlich die Programmkonzeption, die Probenarbeit? Und vielleicht kannst du uns überhaupt etwas zum Programm erzählen.
Das Programm ist entstanden natürlich in verschiedenen Brainstorming-Sessions, wo wir uns erst einmal gefragt haben, was könnte Geige, Trompete und Kontrabass miteinander verbinden? Denn wir kennen uns seit so langen Jahren aus verschiedenen Kombinationen und wir würden so gerne im Trio einmal spielen. Aber was gibt es denn da eigentlich? Und da ist so ein Sammelsurium an Ideen, das mehr oder weniger 2 Jahre lang kursiert hat, dem wir uns dann in verschiedenen Proben immer wieder gestellt haben, wo sehr viel ausprobiert wird, wo Leute Dinge schreiben, arrangieren, die sofort wieder verworfen werden. Und anderes Unerwartetes, manchmal sich plötzlich für das Trio sehr gut eignet. Wir haben einige klassische Dinge jetzt auch im Programm, die zum Beispiel einen Tschaikowski oder einen Kroll oder auch mal einen Schubert, über die dann natürlich auch jeweils in einem gewissen Maß improvisiert werden, aber wo auch die Klassik ihre Rolle spielen darf, natürlich in einem neuen Licht, aber das ist durchaus seriös gemeint und soll eine Neudeutung sein von altem Text. Und daneben gibt es sehr viel Originales von Georg Breinschmidt, der einfach ein wahnsinniger Komponist ist, den nichts aufhält und der in jede Probe ein neues Stück mitbringt. Der Thomas auch ein paar wunderschöne Stücke für uns geschrieben, unter anderem eine Romanze für Violine, die ich sehr mag und die ich jetzt bei allen möglichen Gelegenheiten schon spiele. Das, glaube ich, wird so eine kleine Signation von mir. Und ich liefere dann eben gern auch entweder aus meinem Jazz-Repertoire Arrangements dazu oder habe mich auch um die Klassik ein bisschen gekümmert, weil das war auch Wunsch von den Kollegen, dass das seinen Platz findet. Und so hat sich dann einfach mit der Zeit immer klarer herauskristallisiert, was wir spielen wollen. Und jetzt haben wir einen Fundus für fast zwei Programme, aus denen wir dann immer zusammensetzen können. Es ist eine Kombination aus viel eigenem, einigen klassischen und natürlich auch jazzigen Repertoire, wobei wir keine Jazz-Standards jetzt in dem Sinn spielen. Da gibt es vielleicht dann mal Auszüge davon. Aber diese Mixtur ist es und ich glaube, dass die Stücke, die wir spielen, erstens Musik sind, die wir alle drei lieben und die wir kunstvoll personalisiert haben für unser Trio. So würde ich das mal sehen.
Das heißt, wir können uns in diesem Konzert doch auf eine Verbindung von Klassik und Jazz freuen.
Ja, die wird es auch geben.
Dann sage ich herzlichen Dank für das Gespräch und bis bald in Innsbruck.
Ich freue mich sehr auf das Haus der Musik.